Trump hat im Grunde gekämpft und nicht gewonnen. China hat nicht gekämpft und gewonnen.
Mehr Weltmacht auf wenigen Quadratmetern, das geht kaum noch. Erst rollt China den roten Teppich für Donald Trump aus. Wenige Tage später empfängt Xi Jinping Wladimir Putin in Peking. Zwei Besuche, zwei Inszenierungen und eine ziemlich klare Botschaft. Wer Weltpolitik machen will, der kommt an China nicht vorbei. Was macht Peking daraus und was bedeutet das für Europa? Unter anderem darüber wollen wir heute sprechen, und zwar mit Frank Sieren. Er ist Publizist, Asien-Experte, lebt seit 30 Jahren in Peking und beobachtet dort aus nächster Nähe, wie China auf die Welt schaut. Hallo Herr Sieren, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Außerdem dabei ist T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Er war im März in Shenzhen, in einer Stadt, die zeigt, wie rasant China technologisch vorangeht. Mit Robotern, mit Drohnen, E-Autos, künstlicher Intelligenz, aber eben auch mit Überwachung und Kontrolle im Alltag. Hallo Florian.
Auch von mir hallo.
Wir wollen heute also über China als Weltmacht sprechen, aber auch über China als Zukunftslabor und über die Frage, was Europa daraus lernen kann und wovor es sich schützen muss. Mein Name ist Nicole Fuchs-Wiecher. Schön, dass Sie dabei sind. Herr Sieren, erst Trump, dann Putin in Peking. Wie liest man diese Bilder aus chinesischer Perspektive? Ist das einfach Diplomatie oder steckt darin schon die Botschaft, die anderen, die kommen inzwischen zu uns?
Ja, die Botschaft ist sogar noch größer. Man kann eigentlich sagen, vor allem das Treffen zwischen Xi und Trump, dass zum ersten Mal wieder ein chinesischer Präsident einem amerikanischen Präsident mindestens auf Augenhöhe begegnet ist. Das heißt, die 200 Jahre China-Krise von 1820 etwa, als sie noch 30% Anteil an der Weltwirtschaft hatten, die geht jetzt langsam zu Ende und China ist damit als Weltmacht zurückgekehrt.
Florian, Trump kommt mit Konzernchefs und will Deals. Putin kommt mit Energiefragen und beschwört die Freundschaft zu Xi. Ist genau das Chinas Komfortzone? Also Washington will Geschäfte, Moskau braucht Rückhalt und Peking kann schön mit beiden verhandeln?
Ich glaube schon, Nicole. Und was mir auffällt, die Chinesen gehen ja sehr strategisch vor. Frank Sieren sprach gerade von dieser langen Zeit, in der China ja wirklich in der Krise war und, glaube ich, auch den Eindruck hatte, wir sind nicht an der Stelle in der Welt, an die wir hingehören. Und jetzt sind sie wieder da oder sie gelangen wieder dahin und sie haben das sehr strategisch geplant. Wirklich von oben, von der Staatsspitze bis runter in die unterschiedlichen Provinzen. Und die beiden Gäste, sowohl Donald Trump als auch Wladimir Putin, haben eher kurzfristige Interessen. Die haben nämlich eine Bredouille im Fall von Trump am Persischen Golf, im Fall von Putin, der dringend Technologie braucht für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und so ein Verhältnis, also hier die strategischen Interessen in China, langfristig geplant und auf der anderen Seite Gäste, die eher schnell kurzfristig Deals oder Hilfen haben wollen, das macht natürlich dann sowas mit so einem Machtgefälle. Also da sehe ich schon tatsächlich die Chinesen am längeren Hebel.
Und das ist eben auch die Strategie der Chinesen, dass sie jetzt langfristig denken und sich zurücklehnen und eben nicht hektisch handeln wie die Europäer, sondern erstmal sagen dem amerikanischen Präsidenten, der Iran-Krieg ist dein Krieg. Dem russischen Präsidenten sagen, der Ukraine-Krieg ist dein Krieg. Da haben wir erstmal nichts mit zu tun. Das schauen wir uns an. Wir gucken in Ruhe, nützt uns das, schadet uns das. Aber man zieht sich da sozusagen mit diesem längerfristigen Blickwinkel raus und lässt im Grunde andere die Fehler machen. Also Trump hat im Grunde gekämpft und nicht gewonnen. China hat nicht gekämpft und gewonnen. Und ich glaube, diese unterschiedliche Perspektive und diese unterschiedlichen Zeithorizonte, die unterschätzen wir, wenn wir solche Begegnungen beurteilen.
Herr Sieren, wenn man Trump und Putin nebeneinander legt, wer kommt da aus der stärkeren Position heraus nach Peking?
Wladimir Putin hat ja im Grunde einen großen Fehler gemacht. Er hat sehr wahrscheinlich den Umfang und die Länge des Krieges, seines Angriffskrieges unterschätzt und musste sich in der Not in eine doch große Abhängigkeit von den Chinesen begeben. Also die Chinesen haben sich zwar auch sehr darüber geärgert, dass er diesen Krieg angefangen hat und sie auch vorher nicht informiert hat, aber sie haben sich eben dann entschlossen, nicht auf Konfrontation zu gehen, sondern umgekehrt ihn so fest zu umarmen, dass er keine Luft mehr kriegt. Insofern ist Putin ganz klar in einer schwächeren Machtposition, weil er auch jetzt in dem Maße, in dem die Europäer kein Gas mehr aus Jamal, aus Westsibirien kaufen, er ja im Grunde fast nur noch einen einzigen großen Kunden hat, und das sind die Chinesen. Er möchte ja gern eine Pipeline bauen von Jamal diagonal durch Russland und hatte gehofft, dass die Chinesen da jetzt zustimmen, dass Xi auf ihn zugeht. Und die Chinesen haben aber entschieden, ihn da ins Leere laufen zu lassen. Also er fährt ohne Deal zurück. Und die Chinesen wissen, die Kosten für das Projekt werden nicht steigen, sondern eher sinken.
Florian, schauen wir nochmal auf Trump. Der Besuch wirkte wie ein Staatsbesuch und gleichzeitig wie eine Geschäftsreise zugleich. Zeigt das auch, wie Amerikas Top-Konzerne abhängig sind von China?
Ja, ich glaube ganz bestimmt. Und natürlich ist auch die amerikanische Regierung ein Stück weit abhängig von China, wiewohl sie sich nach wie vor als die Weltmacht Nummer eins begreifen. Der Besuch von Trump ist ja interessanterweise verschoben worden. Deshalb kam es ja überhaupt dazu, dass Trump und Putin in so kurzer Zeit nacheinander in Peking aufgeschlagen sind. Verschoben worden wegen des Kriegs gegen den Iran. Da musste Trump erstmal sich zu Hause drum kümmern. Und genau wie Frank Sirin gesagt hat, Trump hat dann nicht gewonnen gegen den Iran. Er ist da in der Bredouille. Wir haben auch Berichte gelesen jetzt, dass er mit Netanyahu, dem israelischen Regierungschef, richtig aneinander geraten sein soll. Es gibt ja Berichte, Einschätzungen, dass Trump sich da ein Stück weit hat reinziehen lassen in dieses Abenteuer im Persischen Golf. Die Golfstaaten, die eigentlich traditionell zu den Amerikanern halten, also Saudi-Arabien, Kuwait, die Emirate, die scheinen sich jetzt ein Stück weit abzuwenden und neue Allianzen und neue Wege zu gehen. Und das ist natürlich für Amerika ein Problem. Zugleich haben sie Teile ihrer Waffenarsenale da verfeuert, haben aber nicht die Ergebnisse erzielt, die sie sich gewünscht haben. Und umso mehr braucht Washington jetzt Hilfe. Und die Hoffnung war eben, dass die Chinesen Druck machen auf die Iraner, damit sie die Straße von Hormuz freigeben.
Bleiben wir doch mal ganz kurz dort. Trump spricht eben davon, dass Xi bei der Öffnung der Straße von Hormuz helfen wolle. China selbst äußert sich da deutlich zurückhaltender und ruft vor allem zu Waffenruhe und offenen Handelswegen auf. Florian, Trump stellt ja Xi als möglichen Helfer dar. Peking selbst formuliert das deutlich vorsichtiger. Wie siehst du da die Rolle Chinas?
Ich glaube, es ist genau das, was Frank Sirin gerade sagte. Die gucken sich das in Ruhe an und schauen, was hilft ihnen, was nutzt ihnen und was nicht. Wo können sie auch dann die Weltmacht Amerika mal zappeln lassen? Ja, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist für Iran China der wichtigste Abnehmer von Rohstoffen, aber umgekehrt bezieht China halt nur einen Teil seiner Rohstoffe aus dem Iran. Also die sind da in einer recht komfortablen Situation und sie haben vor allem große Mengen an Rohstoffen gebunkert.
Das ist ja durchaus eine Klugheit, da nicht hektisch zu werden, sondern sich das erstmal anzuschauen, vor allem wenn man selber nicht unter unmittelbaren Druck steht. Und ich glaube, der Druck, unter dem China steht, ist nicht so groß, wie wir im Westen annehmen. Man hat ja auch schon im vergangenen Jahr zum Beispiel eine Zuglinie gebaut zwischen dem Iran und China über Zentralasien, wo man jetzt auch Güter, aber eben auch Öl und Gas transportieren kann. Natürlich nicht in dem Umfang wie mit Schiffen, aber eben doch viel schneller. Und es ist eben ein Plan B sozusagen. Und ich glaube, diese Vorsicht, sich nicht in die Spiele anderer Wettbewerber reinziehen zu lassen. Ich glaube, diese Vorsicht ist etwas, auf das wir uns bei den Chinesen nun, da sie wieder auf Augenhöhe agieren, langfristig einstellen müssen.
Chinas Macht entsteht nicht nur durch rote Teppiche und Gipfelbilder, sondern auch durch das, was das Land ja industriell und technologisch aufbaut. Florian, schauen wir kurz auf deinen Besuch in Shenzhen. Du warst im März dort in einer Stadt, die oft als Chinas Zukunftslabor beschrieben wird. Gab es einen Moment, wenn ja, dann erzähl gerne davon, in dem du dachtest, das ist nicht einfach nur eine moderne Stadt, sondern das ist ein Blick in eine völlig andere Zukunft?
Ja, schon. Ein Gegensatz war das. Ich habe mir Bilder angeschaut, wie es dort an diesem Ort am Perlfluss-Delta im Süden Chinas vor 40 Jahren aussah. Da gab es fast nichts, außer ein paar kleine Dörfer. Und heute steht da eine der größten Städte Chinas mit, ich glaube, etwa 18 Millionen Einwohnern. Und nebendran sind weitere Millionen Städte. Und man steht dann mittendrin zwischen diesen Hochhäusern, überall flitzen Autos und Zweiräder rum und trotzdem ist es still, weil die nämlich alle elektrifiziert fahren oder zumindest fast alle. Dann hat man vielleicht Lust auf einen Kaffee, geht zu einem Automaten, bestellt den Kaffee und der kommt 10 Minuten später mit einer Drohne oben vom Himmel. Und da kann man auch Essen bestellen und anderes. Das klingt ein bisschen wie eine Spielerei, es zeigt aber natürlich, wo es hingehen kann. Und so ein zweiter Moment war dann, wir waren bei einer Firma, die stellt diese Lufttaxis her. Und einer aus der Gruppe ist dann auch mit so einem Ding abgehoben und dann wirklich einmal um den Block geflogen und kam dann wieder. Und dann hört man, dass die Chinesen, dass die Behörden schon dabei sind, die Luftwege auszuweisen, also quasi wie Straßen am Boden, damit dann künftig da kein Chaos herrscht am Himmel. Und da sieht man eben, was alles möglich sein wird in Zukunft.
Herr Siren, warum gelingt China in diesen Zukunftsfeldern so viel Tempo? Liegt das auch an der staatlichen Steuerung oder unterschätzen wir in Europa auch so ein bisschen den Unternehmergeist in China?
Ja, im Grunde beides. Also das eine ist, dass wir nicht vergessen dürfen, China ist 22 Jahrhunderte alt und davon waren sie wahrscheinlich 20 Jahrhunderte eine sehr innovative Weltmacht. Wir kennen ja die Dinge, die China erfunden hat. Bei den Nudeln streiten sie sich noch mit den Italienern, aber bei den anderen Themen ist es doch ziemlich klar. Dann hatten sie eben diese 200 Jahre Pleiten, Pech und Pannen und kehren gewissermaßen jetzt zur Normalität zurück. Und wir haben im Grunde den Fehler gemacht, dass wir uns selber schön geredet haben, indem wir viele Jahrzehnte alle zusammen gesagt haben, die Chinesen sind nicht innovativ, die können nur kopieren oder klauen und können im Grunde nur das nachbauen, was wir erfunden haben. Und damit haben wir einen Windschatten uns selber gebastelt, in den die Chinesen gefahren sind und uns dann überrascht haben, zu einem Zeitpunkt, zum Beispiel in der Autoindustrie, wo es dann sehr, sehr schwierig wird jetzt, diesen Vorsprung noch aufzuholen. Und auch eine Stadt wie Shenzhen, die ja eben erwähnt wurde, ich habe ein ganzes Buch über diese Stadt geschrieben, ist eben wirklich auch ein einmaliges Phänomen in der Weltgeschichte. Das muss man auch mal sagen. Es hat noch nie eine Stadt in der Weltgeschichte gegeben, die von 0 in 40 Jahren auf 25 Millionen Menschen angewachsen ist. Und eine Stadt, die eben seit letztem Jahr von der Genfer Patentbehörde auf Platz 1 gesetzt wurde, was die Innovationen und die Patente betrifft, also noch vor dem Silicon Valley und vor dem Großraum Tokio. Und das hat eben auch damit zu tun, dass der Staat und die Privatwirtschaft, was die Innovationen betrifft, anders zusammenarbeiten. Der Staat hat sich im Grunde entschieden, seinen Wiederaufstieg auf zwei Beine zu stellen. Das eine Bein ist der Handel und das andere Bein ist die Innovationskraft. Und deswegen fördert der Staat Innovation, ist aber schlau genug, die Kommunisten sind schlau genug inzwischen, muss man sagen, sie haben lange genug gebraucht, zu verstehen, dass sie nicht selber innovativ sein können. Das haben die DDR-Kommunisten und die Moskauer Kommunisten nie richtig verstanden, sondern dass sie im Grunde Cluster des Wettbewerbs schaffen müssen und sich dann zurückziehen müssen. Und so kommt es zu einer Situation, dass ein Parteisekretär oder ein Provinzgouverneur oder ein Oberbürgermeister bei den Firmen anruft und sagt, was braucht ihr denn noch, damit ihr innovativer sein könnt? Wie können wir euch unterstützen? Etwas, von dem wir in Europa nur träumen oder die Unternehmen nur träumen. Und was hinzukommt, es gibt erstmal keine Regeln. Bei einem Innovationsschub laufen erstmal alle los. Und das ist der große Unterschied und auch ein bisschen skurril, weil im autoritären System gibt es erstmal keine Regeln. Und erst wenn die Produkte da sind, macht man Regeln, die dann auch passen. Während in den liberalen Demokratien Europas macht man Regeln, bevor man überhaupt weiß, was für Regeln man braucht. Und dann haben die Investoren und die Unternehmer schon gar keine Lust mehr.
Und das hat eine Professionalität erreicht, die wirklich sprachlos macht. Die Patente, die Frank Siren gerade anspricht, die sind mir auch aufgefallen. Wir waren beispielsweise bei BYD, das ist wahrscheinlich so der größte E-Auto-Hersteller in China, der jetzt auch massiv auf den europäischen Markt drängt. Und wenn man da reinkommt, vorne in den sogenannten Showroom, dann ist da eine riesige Wand und an dieser Wand hängen Dokumente. Und wenn man sich ranbeugt und genauer drauf schaut, stellt man fest, das sind alles Patente. Und zum Teil sind die auf Deutsch formuliert. Und jeden Tag meldet diese Firma neue Patente an. Und die haben uns dann gezeigt, ein Schlüssel bei dieser E-Mobilität sind ja die Batterien und die Ladegeschwindigkeit. BYD und die Chinesen können mittlerweile so ein E-Auto in 10 Minuten aufladen. Das können wir hierzulande noch nicht mit den deutschen Firmen. Das ist natürlich ein Gamechanger. Und deshalb sieht man, glaube ich, diese enorme Dynamik, die dort entfesselt wird, die wird uns zu schaffen machen hier mit unserer Industrie.
Ja, also das ist ein ganz entscheidender Punkt und hat im Grunde auch dazu geführt, dass nicht etwa die Chinesen die deutschen Autos kopiert haben, sondern was die chinesischen Autos so wettbewerbsfähig macht, sind im Grunde alles eigenständige Innovationen. Also die Batterietechnologie, die Vernetzung des Autos, das autonome Fahren. Eine Firma wie Huawei, die haben 1,4 Millionen Fahrzeuge auf der Straße. Das heißt, die haben eben nicht sich das von uns beibringen lassen, sondern haben eigene Technologien entwickelt, die den Kundenbedürfnissen besser entsprechen und leider dazu geführt haben, dass wir jetzt mit unseren Autos doch sehr stark in die Defensive geraten.
Da ist auch Schnickschnack dabei, Nicole. Also ich bin in einem E-Auto gefahren, das hat eine Drohne auf dem Dach und die kannst du losschicken und gucken, wie lange der Stau vor dir noch dauert. Okay, aber an anderen Stellen, wie zum Beispiel Fahrtüchtigkeit, Fahrwerk und so weiter, da sind die wahnsinnig weit. Also diese E-Autos können sich quasi auf der Stelle drehen, damit kommst du in jede Parklücke. Das ist was anderes als das, was wir hierzulande kennen. Und bei Huawei, ja, da waren wir auch und da habe ich echt gestaunt. Da haben wir ein Werk gesehen, eine Werkhalle, wo jeden Tag, glaube ich, 30.000 Smartphones hergestellt werden von einem Modell von 40 Arbeitern. Mehr brauchen die dafür nicht mehr. Der Rest ist automatisiert, ein hoher Anteil von künstlicher Intelligenz und der Prozess wird permanent weiter optimiert. Das hat mich sehr beeindruckt. Da hängt dann eine Wandtafel, auf der sind die Helden der Arbeit markiert und das sind einzelne Arbeiterinnen und Arbeiter, die dazu beigetragen haben, diesen Prozess der Herstellung der Smartphones noch zu verbessern. Und da steht dann zum Beispiel ja hier, Arbeiterin Sovi Noch hat eine Idee gehabt, wie sich der Prozess des Reinlegens eines Staubtuchs in eine Hülle für ein Smartphone um 2,8 Sekunden beschleunigen lässt. Und die kriegt dann ein paar freie Tage und einen Bonus. So. Vieles in diesem Land ist wirklich auf Effizienz getrimmt, von oben bis unten.
Wenn wir das jetzt noch auf uns runterbrechen, was kann Deutschland, was sollte Deutschland davon lernen? Du hast jetzt die Effizienz angesprochen. Ist das ein Punkt?
Ja, ich glaube schon. Und überhaupt wieder diesen Geist der Innovationsfreude zuzulassen. Frank Sirin hat es ja gerade gesagt, wenn hier ein Unternehmer neue Ideen hat, dann hat er erstmal vor sich einen Riesenstau an Bürokratie, was er alles beachten muss. Da muss das Lieferkettengesetz, die Datenschutzregeln, er muss sicherstellen, dass das Produkt niemandem schadet und so weiter und so fort. Vieles davon mag eine Berechtigung haben, aber es ist viel zu viel geworden. Wir blockieren uns selber und wir müssen uns entfesseln, sonst können wir nicht mehr mithalten mit der Dynamik, die da aus China kommt.
Und ich glaube, wenn man halt Bürgermeister oder Minister oder Ministerpräsidenten eben stärker daran messen würde, ja, da kann man ja ein richtiges Punktesystem entwickeln, wie viel Innovationen sie schaffen, wie viele Patente sie generieren, wie viele Startups da sind, wie viele Börsengänge zustande kommen, welche Produkte zu Massenprodukten werden, dann hätte man natürlich ein ganz anderes Auswahlverfahren. Dann würden vielleicht auch ganz andere Menschen in die Politik gehen. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass sozusagen ein autoritäres System über diese Maßstäbe an Wettbewerbs verfügt, während wir die Regeln haben. Das ist wirklich grotesk und da müssen wir unbedingt was machen, weil wir sonst als Freizeitpark für die Chinesen enden in Europa.
Dieses Zukunftslabor China, das hat ja aber auch eine Seite, die aus europäischer Sicht zumindest ziemlich beklemmend ist. Überwachung, Kameras, Sozialkredit, ein Alltag, der fast vollständig digital funktioniert. Florian, wenn wir kurz bei dir bleiben, wann ist die Faszination dann auch in Beklemmung gewechselt oder gekippt?
Ja, das war der Moment, als ich erstaunt durch diese Straßen in Shenzhen lief und etwas erlebt habe, was mir auch schon bei früheren Besuchen in Peking und in Wuhan aufgefallen war. Man schaut sich dann so unwillkürlich um und stellt fest, oh, da sind ja überall Kameras. Wirklich überall Kameras. Sogar im Park sind Kameras. In den kleinsten Gassen sind Kameras. Im Hotel war ich in einem Fitnessstudio und schaue mich unwillkürlich um, überall Kameras. Das heißt, man ist fast wie Gläsern. Man hat den Eindruck, da wird überall überwacht. Wenn du in die U-Bahn gehst in Shenzhen, brauchst du kein Ticket, sondern dein Gesicht wird gescannt. Naja, was passiert denn dann sonst noch so mit dem Scan? Und in den Apps, in denen die du nutzt zum Bezahlen und zu allem anderen, bist du natürlich auch klar identifizierbar. Und da gibt es eben nicht dieses Konzept wie in Deutschland mit dem strengen Datenschutz, der an vielerlei Seite eher hindert, aber er hat natürlich auch Vorteile, weil er unsere Persönlichkeitsrechte schützt.
Ja, das ist eine große Ambivalenz. Auf der einen Seite machen die Kameras natürlich die Straßen unfassbar sicher. Also es passiert fast gar nichts. Man kann halbwüchsige Kinder nachts herumlaufen lassen. Frauen können fast zu jeder Tages- und Nachtzeit an jeden Ort gehen. Das ist ein Riesenvorteil. Und es gibt keinen Platz in China, wo es so aussieht wie vor dem Frankfurter Hauptbahnhof oder vor dem Hamburger Hauptbahnhof. Aber die andere Seite ist eben, dass man damit überwacht wird. Und in China ist es derzeit noch so, dass den Menschen die Sicherheit wichtiger ist als sie die Überwachung stört. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das ändert. Aber im Moment hat man auch eher Sorge, dass man von Firmen durchleuchtet wird, nicht so sehr vom Staat. Das ist auch ein ganz interessantes Phänomen. Das grundsätzliche Vertrauen in den Staat ist in China größer als in Europa. Aber ich würde sagen, das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Und in dem Maße, in dem die Mittelschicht immer größer wird, werden die natürlich auch die Frage zum Datenschutz stellen. Und dann wird die chinesische Regierung da reagieren müssen, ob das dann am Ende bei dem rauskommt, was wir haben, da wäre ich eher vorsichtig. Aber dass da noch Platz ist für Kompromisse, das ist sicherlich der Fall.
Was mir dabei auch noch auffiel, Nicole, wir haben ja häufig hier den Eindruck, China ist eine Diktatur und da darf keiner den Mund aufmachen. Das stimmt nur in Teilen und Frank Sieren wird das wahrscheinlich bestätigen können. Es gibt zwei Tabus. Das eine ist das System an sich, das man nicht in Frage stellt, und das zweite ist der Staatschef, also Xi Jinping, den man nicht offen kritisiert. Man kann aber natürlich alles andere kritisieren. Die Schlaglöcher in der Straße, den korrupten Beamten, irgendwelche Regeln, die einem nicht gut erscheinen. Und es gibt in dieser Bevölkerung in China schon ein großes rebellisches Potenzial. Das hat man beispielsweise während der Corona-Lockdowns gesehen. Und das macht sich auch Luft, auch zum Beispiel in den sozialen Medien. Also ich will nur sagen, es ist nicht so, dass da über allem dann nur diese schweigsame Glocke hängt.
Nein, und ich sag mal, im Alltag in einer kleinen Runde kann man eigentlich fast alles sagen. Und es hat aber jetzt diese große Änderung gegeben, dass nämlich das Selbstbewusstsein vielleicht an einer Stelle gewachsen ist, wo man es gar nicht so vermutet mit unserem westlichen Blick. Nämlich eines Morgens sind sozusagen die Investoren und die Konsumenten in einer Art Schwarmintelligenz aufgewacht und haben erstaunt festgestellt, dass der Staat und die Partei sie ja zu viel zwingen kann, aber eben nicht dazu zu investieren und zu konsumieren. Und plötzlich ist da sozusagen eine Verhandlung entstanden, die es vorher so nicht gab. Die hat die Regierung auch ziemlich kalt erwischt. Und jetzt ist man im Grunde in eine Phase, zumindest in den Küstenregionen, des Aushandelns gekommen. Obwohl nicht gewählt wird, sagen die Investoren und Konsumenten, nee, das, was die Regierung anbietet, reicht noch nicht. Die müssen noch ein bisschen nachbessern. Dann sagt die Regierung, mehr gibt's nicht. Und wenn dann die Konjunktur doch nicht hochgeht, muss die Regierung halt den Konsumenten und Investoren noch ein Stück entgegenkommen. Und das ist eine neue Form der Balance of Power innerhalb eines autoritären Systems, die, glaube ich, diesem autoritären System und diesem Einparteiensystem ganz gut tut.
Herr Sieren, ich würde gerne einmal kurz nochmal das alles auf Deutschland runterbrechen. Was glauben Sie, was ist aus Ihrer Sicht aktuell der größte Fehler, den Deutschland im Umgang mit China macht?
Dass wir immer noch zu sehr glauben, dass wir uns von China entkoppeln müssen. Das funktioniert nicht. Wir müssen sicherlich diversifizieren und dürfen nicht alle unsere Investitionen in China machen. Aber das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit für Unternehmen. Aber wir dürfen auch nicht unterschätzen, welche Sonderrolle China unter den aufsteigenden Ländern hat. Von der Größe, von der Wirtschaftskraft und von der Innovationskraft. Und da glaube ich, ist am Ende Kooperation der bessere Weg als Konfrontation. Vor allem, wer sind wir Deutschen oder wir Europäer, dass wir mit den Chinesen auf einen Konfrontationskurs gehen können? Da muss man einfach mal auch ein bisschen realistisch sein. Dazu sind wir zu klein und auch zu machtlos. Und deswegen ist es in einer solchen Situation für die Etablierten, die wir nun mal sind, klüger mit den Aufsteigern zusammenzuarbeiten. Das war auch übrigens im 19. Jahrhundert ein bisschen ähnlich. Da gab es auch den Adel, also auch eine Minderheit, die die Spielregeln der Mehrheit bestimmt hat, so wie der Westen das in den vergangenen Jahrzehnten mit der Welt gemacht hat. Und dann sind die Bürger aufgestiegen und haben gesagt, war schön mit euch Adligen, aber jetzt sollen wir selber bestimmen. So wie der globale Süden jetzt aufsteigt und selber mitbestimmen will und eine Weltordnung sucht, in der immer mehr die Mehrheit bestimmt. Und die schlauen Adligen damals, die haben sich mit den Aufsteigern zusammengetan und haben Fabriken gegründet, haben Banken eröffnet. Und die bornierten Adligen, die sind auf ihren Ländereien sitzen geblieben und haben sich dann im 20. Jahrhundert gewundert, dass sich nur noch die Illustrierte Bunte für sie interessiert.
Florian, auch nochmal die Frage an dich. Du hast die Bürokratie angesprochen, aber was müsste Deutschland aus Shenzhen, aus Peking und Co. lernen, ohne eben diese chinesischen Verhältnisse zu kopieren?
Neugier und Interesse. Nicole, ich habe den Eindruck, dass wir uns hierzulande zu häufig mit uns selbst beschäftigen, gegenwärtig vor allem mit unseren Krisen, in denen wir uns suhlen. Wir müssen mehr in die Welt schauen und das machen die Chinesen wirklich meisterhaft. Die zeigen ein enormes Interesse an der Welt, wollen Dinge verstehen, wollen Zusammenhänge verstehen. Ich glaube, wir müssen uns mehr für China interessieren, was dort passiert. Das heißt ausdrücklich nicht alles gut zu heißen, aber es zuerst mal zu verstehen. Und deshalb sage ich das gerne nochmal. Ich finde das Buch von Frank Sieren über Shenzhen fantastisch. Das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, weil man darin ganz, ganz viel lernen kann über die enorme Dynamik in China.
Von einem Buchtipp kommen wir doch nochmal zu einem kleinen anderen Tipp, denn wir haben Fragen und die lauten: Wie wird Deutschland wieder schneller, mutiger und handlungsfähiger, ohne das zu verlieren, was dieses Land ausmacht? Das sind ja Fragen, die wir in unserem neuen Podcast-Format stellen wollen, und zwar in Vorangedacht. Daran sprichst du, Florian, mit Menschen, die in der Krise nicht nur beschreiben, was schiefläuft, sondern fragen, was hält dieses Land zusammen? Wo entsteht Selbstwirksamkeit und wie kommen wir ins Handeln? Für die erste Folge bist du ins Schloss Bellevue gefahren.
Ja, und habe dort mit Bundespräsident Steinmeier gesprochen. Er hat über den Ehrentag geredet, den er initiiert hat anlässlich des Grundgesetzgeburtstags. Da können sich Bürgerinnen und Bürger bundesweit engagieren, können mitmachen. Wir haben aber auch über die großen Reformen und die Notwendigkeiten zu Reformen gesprochen. Wir haben über die Wehrpflicht geredet und über vieles weitere mehr. Ich glaube, das war ein eindrückliches Gespräch und ein guter Start für diesen Podcast, der genau das tun soll, was du gesagt hast. Eben nicht nur die Krisen zu beklagen, sondern auch zu überlegen, wie kommen wir denn da wieder raus und wer kann uns dabei möglicherweise ein Lotse sein.
Genau, Vorangedacht finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Hören Sie dort gerne rein, wenn Sie Zeit haben, vielleicht ja jetzt direkt im Anschluss, denn wir sind hier am Ende der Folge angekommen. Das war unser Gespräch zu China mit Frank Sieren und Florian Harms. Vielen Dank an beide für dieses Gespräch.
Danke aus Peking.
Und auch von mir vielen Dank. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.